Bekennen. Jesus Christus bekennen ist das Thema. Jedes Jahr findet in Stuttgart im Januar die Jugendmissionskonferenz statt. Jedes Jahr kommen dort etwa 4000 junge Leute zusammen. Dort gibt es Andachten, dort gibt es Vorträge, dort gibt es aber auch viele Interessierte, die sich für sich selbst überlegen, ob ihr Weg in die Mission führt. Und auch wir als Hilfsstation Märtyrerkirche sind dort eingeladen und haben uns überlegt, wozu können wir dieses Jahr diesen 4000 jungen Leuten Mut machen? Zu was können wir sie einladen? Was ist dran? Was ist wichtig für diese jungen Leute, aber auch für uns selbst oder auch für mich selbst? Und ein wenig inspiriert hat uns dabei ein Buch, das wir letztes Jahr bearbeitet haben, mit dem Titel Ich bin N. Sie sehen da dieses Ü, so sieht aus wie ein Ü. Das ist ein Buch, das Bekenntnisse von Christen zusammenträgt, Zeugnisse von Christen, die Jesus bekannt haben im schwierigen Umfeld. Wie kommt es zu diesem Buchstaben? Wieso hat es diesen Titel? Ganz einfach, der IS ist im Norden vom Iran und auch in Syrien von Haus zu Haus gegangen und hat die Türen der Christen mit diesem Zeichen versehen. Das ist in der arabischen Welt das Zeichen für N, das steht so viel wie für Nazarener, für die Christen. Diese Häuser, die Menschen, die drin wohnen, waren zum Abschluss freigegeben. Und was haben die Christen gemacht? Sie haben sich bekannt, haben gesagt, ja, ich bin N. Sie haben aus diesem Brandmal ein Bekennungszeichen gemacht. Und da kamen wir auf den Gedanken, warum wollen wir nicht auch den jungen Leuten hier in Deutschland Mut machen, ach, zu Jesus Christus zu stehen. Und dann haben wir Armbänder drucken lassen mit der Aufschrift, ja, ich bin Christ. Wir haben selbst so ein T-Shirt angezogen und haben eingeladen. Und wir waren überrascht. Am Ende der Veranstaltung waren 600 Armbänder verteilt. Die Leute haben gesagt, wir wollen da mitmachen, wir wollen Teil davon sein. So hat sich auch meine Tochter da ein Armband geschnappt, ist in die Schule marschiert. Und da war ich gespannt, was kommt. Und die Reaktion einer Mitschülerin, musst du das tragen? Und sie hat gesagt, nein, aber ich will es tragen. Das hat mich imponiert. Ich musste nämlich schamvoll daran denken, an den Abend von der Jugendmissionskonferenz. Wir kamen zurück, alles gepackt. Und es ist so üblich, dass man dann abends noch zusammen essen geht. Es war ja ein langer Tag, morgens um 4 Uhr aufstehen oder um 3:30. Abends kommt man so um 9 zurück. Und dann sind wir ins Lokal gegangen. Ich hatte noch das T-Shirt an und sagte, oh, sollte ich vorher noch schnell das umziehen? Und dann merkt man sofort, es ist plötzlich auf der Missionskonferenz gar kein Thema. Und plötzlich im Alltag macht man das. Zieht man das an, lässt man das T-Shirt stehen. Fällt es mir leicht? Es kommt ganz auf den Kontext drauf an. In der Familie, klar. In der Gemeinde, ja. Auf der Straße, je nachdem, wen man trifft und wen man begegnet. Aber wie wir jetzt nach Überlingen gezogen sind für 2 Jahre, dem Nachbarn gleich mit der Tür ins Haus fallen, hallo, ich bin Christ, übrigens euer neuer Nachbar, wohl eher weniger. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Was macht es mir eigentlich so schwer? Ich spüre da immer so einen Druck im Bauch. Ja? Und habe gesagt, kann ich es denn auch in Worte fassen? Und ich muss zugeben, ich konnte es gar nicht in Worte fassen. Dann habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, sag mal, wie würdest du das denn bezeichnen? Und dann sagte sie, ich glaube, sie habe Angst, dass der andere nicht positiv darauf reagiert. Und ich fand das erstaunlich. Ich habe gesagt, ja, das trifft es eigentlich. Denn man wünscht sich ja eigentlich, wenn man dem anderen ins Gespräch kommt, dass etwas Positives rübergeht, dass man den anderen bestätigt, dass man kein Missverständnis aufkommen lässt oder eine Missstimmung aufkommen lässt. Man möchte die Harmonie, man möchte den anderen bestätigen, ungeachtet dem, was er sagt, ob das stimmig ist oder nicht. Man traut sich ja schon fast gar nicht mehr zu widersprechen. Das ist unser Verständnis. Wir wollen ja keine Brücken zerschlagen, keine Toleranz da irgendwie untergraben. Und da musste ich dran denken, in meiner Jugend galt ja noch der Satz Ehrlichkeit. Man muss ehrlich sein, sonst weiß der andere ja gar nicht, was man denkt, welche Überzeugungen man hat, wer man ist. Heute heißt es, man muss den anderen pleasen, den anderen so lassen, stehen lassen, wie er ist. Heute möchte man gleichzeitig ganz individuell sein, sich aber auch irgendwie von jedermann, sich von niemandem abgrenzen. Man möchte sich auch nicht angreifbar machen. Manche formulieren das auch ganz edel und sagen, ich möchte einfach auch nichts Besseres sein als die anderen oder so tun, als sei ich etwas Besseres. Es war interessant, gestern habe ich nochmal mit der Martina telefoniert. In der Vorbereitung kamen wir dann auf 2 Begriffe, die ich spannend fand. Das war der Begriff Menschenfurcht und Gottesfurcht. sind keine beliebten Themen heute mehr oder keine beliebten Begriffe. Aber da haben wir uns gefragt kurz, vor wem haben wir eigentlich mehr Angst in unserem Leben? Vor den Menschen oder vor Gott? Vor dem, was Menschen denken oder vor dem, was Gott denkt? Und ich musste unwillkürlich an meine Konfirmandenzeit denken. Die 10 Gebote, Erklärungen, Luther, wir mussten noch den Katechismus auswendig lernen. Und da fing das immer an, wir sollen Gott fürchten und lieben. Ich fand das verrückt, als Jugendlicher habe gesagt, wie kann man nur so ein Ding so anfangen? Heute ahne ich etwas, warum Luther genau diese zwei Begriffe nimmt, wenn er von dem Allmächtigen und dem großen Gott, dem Schöpfer, der alles geschaffen hat, spricht. Beide Seiten, die Liebe, aber auch die Furcht vor dem, der alles in Händen hält. Und ein zweites Erlebnis hat mich beschäftigt in den letzten Wochen. Wir hatten Besuch bekommen von einem Vertreter, der viel rumkommt. Und dann erzählt er aus seiner Gemeinde, sagte, wir hatten neulich uns zusammengesessen in den Hauskreisen und haben uns darüber ausgetauscht, was wir in unserem Alltag erleben. Und dann erzählte einer aus dem Kreis und sagte, bei uns auf der Arbeit ist neulich was ganz Spannendes passiert. Da fragte jemand, wo ist Ahmed? Und dann sagte ein Kollege, da vorne. Und der Ahmed hatte seinen Teppich ausgerollt, mitten auf der Baustelle, mitten in der Arbeitszeit, kniete da und betete. Dann erzählt er, wenn er unterwegs ist auf den Autobahnen, gelegentlich sieht er Autos auf der Notfallspur stehend, daneben der Teppich, ein Mann im Gebet. Das scheint anscheinend niemanden zu stören. Vielleicht imponiert uns das sogar ein wenig. Er lebt, diese Person lebt durchaus sichtbar ihren Glauben. Dann habe ich mich gefragt, was wohl passieren würde, wenn Sie jetzt morgen auf die Arbeit gehen und für 5 Minuten auf die Knie gehen würden und beten würden. Es tut mir leid, wenn ich das machen würde auf meiner Arbeit, wäre das nicht so dramatisch. Aber ich habe mir überlegt, wie würden dann die Kollegen damit umgehen? Wie würden ihre Vorgesetzten darauf reagieren, ihre Mitstreiter? Darf man seinen Glauben den Menschen in seinem Umfeld zumuten? Ist der Glaube nicht seit Bismarck Privatsache, der Staat und Kirche getrennt hat? Oder ist es nur etwas für meine ganz persönliche Beziehung zwischen mir und meinem Gott? Etwas, wo es um mein Heil geht, meine Rettung, meine Erlösung? Das Gute ist, man kann Gott nicht aufhalten. Gott gibt sich zu erkennen, man kann ihn nicht aufhalten. Auch dadurch nicht, dass ich ihn nicht bekenne. Manche denken, dass meine Arbeit, die ich habe und die Berichte, die wir bekommen, vielleicht manchmal sehr erschreckend seien. Das stimmt auch zum Teil. Aber oft erleben wir genau das Gegenteil und erlebe ich das Gegenteil, dass sie mutmachend sind, hoffnungsvoll sind, einen Blick eröffnen, den ich noch gar nicht kannte. Zum Beispiel wird in Nordkorea seit 60 Jahren versucht, den christlichen Glauben aus dem Land zu verbannen. Ist es gelungen? Nein, es gibt immer noch Christen im Land. Da können Menschen machen, was sie wollen. Wenn Gott will, dass es dort Christen gibt, wird es dort Christen geben. Und ich staune darüber, weil Gott es will. Weil er dort seine Boden haben will, weil er es möchte. Ganz ungeachtet von dem, was ich möchte, was ich mir vorstelle. Gott geht seinen Weg. Ein anderes Beispiel im Iran, als der Schah damals gestürzt wurde. Es gab Missionare im Land, die wurden alle rausgeschmissen. Man sagt so schätzungsweise 400 Christen gab es im Land, wenn überhaupt. Dann kam ein Regime, das ganz streng nach muslimischem Gesetz leben und regieren wollte und will. Und was geschieht heute? Man sagt, dass heute jeden Tag mehr Christen zum Glauben kommen, als es damals insgesamt im Land Christen gab. Jeden Tag. Ich war einmal in China in einer Stadt. Dort haben vor über 100 Jahren europäische Missionare gewirkt, eine Gemeinde gegründet. Dann kam die Kulturrevolution. Die Christen wurden verfolgt, vertrieben, die Gemeinde aufgelöst. Man sagt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt nur noch 4 Familien, christliche Familien in dieser Stadt gab. Und dann sitze ich dort in einem Gottesdienst. Der Raum fasst ihr 5000 oder mehr Leute, ich weiß es nicht, voll besetzt. Die Gemeinde zählt ihre Gemeindeglieder in 10.000er Schritten. Gott baut Gemeinde. Ich konnte es nicht glauben, aber es war so. Kern dieser Gemeinde ist biblisches Studium. Sie treffen sich, sie haben so eine Art Bibelstudienprogramm für jedermann, Bibelschule für jeden. Und wenn man dort in diese Gruppen kommt, es war faszinierend, die Ehrlichkeit zu erleben, die Offenheit, die Vertrautheit, der Umgang miteinander. Da wurde nichts verheimlicht. Da wurde auch nichts weggedrückt aus der eigenen Lebensgeschichte. Aber man spürte, sie leben zusammen und sind gemeinsam unterwegs. He is in control. Er hält alles in seinen Händen. Ihn, den Herrn, kann man nicht stoppen. Das sieht man auch in der Bibel, steht dort. Und wer in die Welt schaut, staunt darüber, wie oft er das erleben und auch beobachten kann. Was all diese Ereignisse gemeinsam haben, ist das, dass es überall dort, an all diesen Orten Menschen gab, die Jesus bezeugt haben. Was macht ihr Zeugnis so anziehend, habe ich gefragt. Vielleicht auch, weil ihr Zeugnis ein Opfer abverlangt, vielleicht sogar ein großes Opfer. Warum sind sie bereit, alles auf diese eine Karte zu setzen, diesen einen Schatz zu bergen, diesen einen Schatz, diese Perle, die sie gefunden haben, weiterzugeben, wissend, dass es Probleme geben kann? Was haben sie verstanden, was auch ich selbst noch nicht verstanden habe? Das habe ich mich gefragt. Und das spornt mich auch an in meinem eigenen Glauben. Ich musste unwillkürlich an Paulus denken, der von der Rennbahn sprach und hat gesagt, lauf, dass ihr es erlangen könnt. Und da habe ich gedacht, da muss ich noch einen Zahn zulegen, damit ich diesen Siegeskranz erlange. Aber das motiviert mich auch, weiterzumachen, loszulaufen und auch eröffnet mir eine neue Perspektive. Wie viel gibt es eigentlich noch zu entdecken in meinem Glauben? Wie viel habe ich eigentlich schon verstanden und wie viel wartet noch auf mich? Was für ein Schatz wartet noch darauf, geborgen zu werden, entdeckt zu werden? Und das macht mir Freude. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich mal den ganzen Schatz sehen werde. Ich weiß nicht, ob Gott mir den mal im Himmel zeigt. Das hast du zwar nicht gefunden damals, aber jetzt zeige ich ihn dir. Aber irgendwann werden wir diesen Schatz sehen. Und darauf freue ich mich schon jetzt. Mich hat es auch sehr gefreut vor 3 Wochen, wie unser Kollege von Obendorf da war. Und er hat in seiner Predigt eine Zahl genannt, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hatte. Vielleicht erinnern Sie sich, er sprach davon, dass in der arabischen Welt jeden Tag 6.000 Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Er hat erzählt von Beispielen, wo Jesus den Menschen persönlich begegnet ist. Andere kommen auf andere Weise zum Glauben. Und ich habe mich gefragt, in welchem Kontext geschieht das eigentlich? Was sind die Bedingungen, die dort herrschen? Und viele wissen es, Bürgerkrieg, staatliche Kontrolle, islamistische Kontrolle, zum Teil Terror. Viele leben von gerade dem, was sie an Einkommen haben, von dem ersparten. Und wie ist unser Kontext? Wohlstand, Friede, weitgehend gesicherte Existenz. Klar, es gibt auch Fragen, hat jeder in seinem Leben. Aber eigentlich müssen wir sagen, es geht uns gut. Und nun kommt meine Frage, wie viele Menschen kommen eigentlich in unserem Komfortkontext täglich zum Glauben? Interessiert uns das überhaupt? Ist Ihnen da eine Zahl bekannt? Ich muss zugeben, mir ist keine bekannt. Die einzige Zahl, der ich noch begegne, ist der Zahl des Mitgliederschwunds der beiden großen Kirchen. Und da spricht man schon von positiven Tendenzen, wenn die Abnahme sich verlangsamt. Nun will ich nicht hoffen, dass Erweckung nur in Krisenzeiten geschieht, nur dort, wo Herausforderungen da sind, wo Menschen an den Rand ihres Existenzes geführt werden. Aber Wohlstand, Komfort alleine kann anscheinend nicht der Schlüssel sein. Wann braucht man Gott? Nur in Bürgerkriegstrümmern? Aber ich habe mich schon gefragt, ob überhaupt diese Frage richtig ist. Denn dann reduziert man Gott und dass man Gott braucht auf die Situation, wo es schwer ist. Und Gott will der Herr eigentlich in jedem Moment meines Lebens sein. Und vielleicht ganz besonders in den guten Momenten meines Lebens. Und gerade mache ich das? Naja, eine spannende Herausforderung. Kurz zusammengefasst, man kann Gott nicht aufhalten. Mich erleichtert das. Er nimmt mir die Last ab, dass alles von mir abhängt, von meinem Handeln, von dem, was ich tue. Der Herr schreibt seine Geschichte und er setzt sie um, mit oder auch ohne mich. Aber mit einer riesengroßen Sehnsucht nach mir und nach dir. Wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er wartet auf den Weggelaufenen, auf den Säufer, auf den, der alles durchgeprasst hat. Auf den, ja, wie wollen wir ihn bezeichnen, aber auch auf den Sehnsüchtigen, der dann wieder Sehnsucht hatte, nach Hause zu kommen. Und dann auch im zweiten Teil auf den Neidischen, auf was immer der große Bruder neidisch war. Es gibt verschiedene Formen, wie man bekennen kann. Bekennen mit meinen guten Taten. Da steckt viel Wahres drin. Johannes schreibt, an der Liebe untereinander wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also irgendetwas wird nach außen sichtbar, wenn wir mit Jesus leben. Und darauf komme ich später noch mal etwas genauer zurück. Wie diese Liebe ganz praktisch aussehen kann, das haben wir als Familie im letzten Jahr ganz praktisch erlebt, hier mitten in dieser Gemeinde. Wir wollten umziehen und ich wusste gar nicht, wie uns geschah. Plötzlich riefen, waren es 9 Leute bei uns an und meldeten sich, sagten, wir wollen mitmachen, wir wollen anpacken, wann sollen wir da sein? Ich war sprachlos. Das habe ich bis dahin noch nie erlebt. Eine Gemeinde, die zupackt, die da ist, die hilft, die dann, wenn jemand Hilfe braucht. Es war für mich der angenehmste Umzugstag meines Lebens. Es ging so schnell, ich war überrascht. Faszinierend, wenn eine Gemeinde genau dieses Zeugnis hat, wo angepackt wird, wo man gemeinsam unterwegs ist. Deswegen auch Handschuhe, Spaten, was auch immer. Zupacken, anpacken, mit rangehen. Ein Zeugnis, das uns von Anfang an in dieser Gemeinde aufgefallen ist und fasziniert hat, an vielen Stellen. Manches sieht man, aber ich bin sicher, dass ganz vieles auch im Verborgenen geschieht, was niemand mitbekommt von den anderen. Gott sieht es, Gott weiß es und Gott wird es nicht vergessen. Ich muss aber auch an 2 oder 3 Begegnungen in meinem eigenen Leben denken. 5 Jahre lang war ich in Kenia gewesen und ich habe meine afrikanischen Freunde bewundert über ihr missionarisches Engagement. Und so saßen wir eines Tages in Nairobi zusammen in einem Wohnzimmer. 12 junge Leute waren zusammengekommen. Man hatte die Nachbarin mit eingeladen. Wir haben gesungen, wir haben gebetet. Wir haben eine kurze Andacht gehört. Und dann fragte jemand, diese Nachbarin, möchtest du auch dazugehören? Möchtest du auch Christ werden? Und ich sehe noch, bis wie heute, wie sie immer kleiner wurde in dem großen Sessel und nur einen Satz sagte. Wenn ich sehe, wie die Christen leben, möchte ich nicht dazugehören. Bumm. Schweigen im Raum. Und ich habe mich gefragt, sag mal, was für ein Bild gibst du eigentlich ab? Was ist eigentlich sichtbar in der Liebe Gottes, wenn das das Resultat ist? Ein zweites Beispiel. Ein Meister bei Daimler, man merkt, ich komme aus dem Stuttgarter Raum, hat sich vorgenommen als Christ, ich will vorbildlich mit meinen Lehrlingen umgehen. Ich will sie nicht einfach schikanieren, ich möchte einfach sie anleiten, wie sich das gehört. Er macht alles, was er kann, um sie zu fördern, zu unterstützen, nimmt sich Zeit für sie. Und er möchte, dass diese Leute neugierig werden auf das, was ihn antreibt, was ihn motiviert. Und dann fragt ihn mein Freund, und wie viele Lehrlinge haben dich in den vergangenen 20 Jahren auf dein vorbildliches Verhalten angesprochen? Und er musste sagen, keiner. Ich könnte jetzt noch von einem Spaziergang erzählen mit einem indischen Ingenieur, der nach Deutschland kam, auch beim Daimler zu arbeiten. Und der bitterlich enttäuscht war über das, was er in Deutschland sah. Für ihn dachte er, das, was ich hier erlebe, das ist gelebter christlicher Glaube. Das ist hier so, so steht es in der Bibel und das ist umgesetzter Glaube. Und was er sehen konnte im Fernsehen, auf den Straßen, auf den Ständen, das hat ihn irritiert. Er hat fast nicht darüber gesprochen. Man brauchte Zeit, erstmal an ihn heranzukommen. Und dann musste man erstmal erklären, dass Deutschland, wie gelebt wird, nicht unbedingt das ist, was in der Bibel steht oder das biblische Zeugnis gelebt wird. Und dann waren wir plötzlich ethisch, faszinierend, ganz nah beieinander. Man kann sagen, dass im ganz praktisch gelebten Glauben etwas Besonderes verborgen liegt. Das ist faszinierend, in einer Gemeinschaft zu leben, die nicht primär auf sein eigenes Wohl bedacht ist oder auf das, dass es einem selbst gut geht, sondern darauf achtet, was der andere braucht, was der andere nötig hat. Und Kompliment an diese Gemeinde, dass das hier so gelebt wird. Richtig ist aber auch, dass man es Menschen sehr schwer macht, wenn man es nicht auch in Worte fasst, was unsere Grundlagen sind, was uns antreibt, was uns motiviert, was auch letztendlich Orientierung uns gibt. Ich glaube, dazu gehört auch die Erklärung dazu, damit der andere überhaupt einen Zugang bekommen kann. Und da kommen wir auch zu meinem nächsten Abschnitt, das Bekennen mit Worten. Ich muss hier leider noch mal ein Beispiel erzählen aus dem Leben von meinem Vater. Mein Vater war Pfarrer in einer Landgemeinde im Westerwald. Dort bin ich groß geworden. Aus meiner Sicht ein sehr motivierter Pfarrer. Hatte ein brennendes Interesse, die Gemeinde zu erreichen. Hat Gottesdienste gehalten. Die Gemeindegliederzahl im Gottesdienst wuchs so Schritt für Schritt. Und er wollte auch die Jugendlichen erreichen. Und so hat er jeden Mittwochabend den einzigen Gemeinderaum, den es dort gab, geöffnet für die jungen Leute. Und sie kamen, haben die Stereoanlage bis hinten aufgedreht, dass man Begrenzer einbauen musste, dass die Nachbarn sich nicht beschwerten. Dann haben sie ihre Matratzen rausgeholt, die Kerzchen angezündet. Ganz flower power, wie damals üblich in den 70er Jahren. Und dort haben sie ihre Zeit verbracht. Inhaltlich lief nichts. Alkohol meistens erst nachher. Und genau in diese Situation hinein kam ein Sinti oder Roma, ich weiß nicht genau, mit Namen Josef auf meinen Vater zu. Und sein brennender Wunsch war, ich möchte die jungen Leute mit Jesus erreichen. Und mein Vater sagte, wie soll denn das gehen? Ich versuche es seit Jahren, es klappt nicht. Und dann sagte mein Vater, komm, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und er lud ihn ein, komm mit auf die nächste Konfirmandenfreizeit. 14-Jährige, mal sehen, was er damals macht. Und sagte er, okay, ich komme mit. Sie fuhren in das Freizeitheim. Und was macht der Josef? In jeder Pause sitzt er mit der Bibel im Treppenhaus und liest laut Bibel vor. Und die jungen Leute? Sie sammeln sich. Es werden immer mehr. Sie hören zu. Und dann fragt Josef, und wer will jetzt auch mit Jesus gehen? Wer will Jesus einfach festmachen? Und fast jeder in der Gruppe sagt ja. Zurück im dörflichen Alltag des Westerwaldes kommen diese Konfirmanden auf meinen Vater zu und sagen, Herr Pfarrer, wir wollen keinen Remi-Demi-Club mehr, wir wollen jetzt Bibel lesen und miteinander darüber sprechen. Daraus ist ein Jugendkreis geworden. Der hat sich selbst den Namen S und L gegeben, Salz und Licht, weil sie Salz und Licht in diesem Umfeld sein wollten. Sie wollten etwas bewirken. Ich glaube, über 30 Jahre gab es dann diesen Jugendkreis im Westerwald. Und dann hat mein Vater den Josef gefragt und sagt eigentlich, wie kann das eigentlich kommen? Und dann sagt der Josef einfach einen Satz, den werde ich nie vergessen. Da sagte, schau, in der Bibel steht, mein Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist messerscharf. Es hilft den Menschen zu erkennen, wo sie stehen, zu kapieren, wo ist ihre Beziehung zu Gott, wo sind sie fest, wo nicht. Und sie kommen zur Erkenntnis. Aber weißt du, was du machst? Du nimmst dieses Schwert und wickelst es in dicke Decken ein und dann machst du noch eine dicke Schnur drumherum. Und nachdem du das so abgefedert hast, wunderst du dich, dass dieses Schwert gar nicht mehr wirkt. Ist das Leben als bekennender Christ ein Wellnessbad? Die Bibel ist, denke ich, darüber sehr, sehr realistisch. Gottes Boten haben selten ein Leben geführt, das ein Dauer-Wellnessbad entspricht. Kennen Sie eine Person in der Bibel, mit der Sie tauschen möchten, komplett tauschen möchten? Mit Mose, der ein Mörder ist und der als Präsident dann nachher das Volk in der Wüste murrte? Mit David, der seinen Sohn verliert? Mit einem der Propheten? Mit Petrus, der Jesus verleugnet? Mit Paulus, der viele Jahre im Gefängnis verbringt, mehrmals Schiffbruch erleidet? Heute Morgen haben wir es noch gelesen, bei uns zu Hause einmal gesteinigt wurde und durch ein Wunder wieder zum Leben kam. Und doch gibt es Momente in jedem dieser Personen, die uns faszinieren, die uns bewegen, die wir uns wahrscheinlich wünschen würden, einmal in unserem Leben zu erleben. Mose vor dem Pharao. 10-mal kommt er vor ihm. 10-mal bietet er ihm die Stirn. Und beim 10. Mal muss er einfach den Weg freigeben und kann nicht anders. Er ist überwältigt. David, vom Hirtenjungen zum König. Was für eine Karriere. Der Prophet, der zum König kommt, die Stirn hat, ihm die Wahrheit zu sagen. Mut. Petrus, der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Paulus, der erklären kann, was wirklich wichtig ist. Wow, habe ich gedacht. Einmal sowas können. Nein, das Leben der bekennenden Christen ist kein Versprechen, dass einem es permanent gut geht, dass es einem immer problemlos gelingt. Aber es besitzt Tiefe. Es besitzt Orientierung und Klarheit. Und es besitzt Zukunft. Man kann Dinge erleben, die man sonst nie erleben würde, weil Gott einen gebraucht. Und man bekommt jetzt schon etwas von dem mit, was mal auf uns warten wird in der Ewigkeit. Was macht dann das Bekennen so attraktiv, wenn es nicht das Wellnessbad ist? Johannes 13, Vers 34 und 35 steht, und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Jünger sitzen zusammen bei der letzten Mahlzeit. Es ist, bevor Jesus verhaftet wird. Judas hat den Raum bereits verlassen. Und genau in diesem engsten Jüngerkreis sagt Jesus das. Ihr sollt euch untereinander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Das ist keine Liebe, die aus mir kommt, sondern dass das Vorbild ganz eindeutig ist Jesus, wie er geliebt hat. Der Maßstab ist Jesus, die Orientierung ist er, aber letzten Endes ist er auch die Quelle dieser Liebe. Das ist eine Liebe, die wir nicht selbst tun können, die nicht aus uns herauskommen kann. Damit auch ihr einander liebt habt. Wenn wir Jesus folgen, dann können wir auch einander lieben. Dann können wir auch den anderen annehmen, wie er ist. Dann geht es plötzlich auch gar nicht mehr um die Frage, wer ist der Größte, wer ist der Schönste, wer ist der Schnellste, wer ist der Geliebteste, wer ist der was. Dann können wir einander annehmen, wie der andere jeweils ist. Und man wird auch selbst angenommen, wie man ist. Und dann das Faszinierende, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Leute, die das sehen, wenn so eine Gruppe zusammen ist, so eine Gemeinde da ist, werden ins Staunen kommen und sagen, hey, was ist denn da los? Was machen die so anders wie wir? Warum wird da nicht immer nur gerangelt und geschoben und geschubst und weggedrückt und im Stuhl gesägt und was nicht ich? Warum leben die miteinander und sind fröhlich? Und die können miteinander sein, egal ob intelligent oder was auch immer. Sie können miteinander verknüpft leben. Wahnsinn. Und hier steht sogar noch eine Dimension tiefer. Nicht nur sich wundern, sie werden es sogar erkennen. Was werden sie denn erkennen? Dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu Jesus gehört. Wann wird das geschehen? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier geht es wirklich zunächst mal um die Liebe innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Gemeinschaft. Jesus sagt das nicht in der Bergpredigt, wo viele Leute Tausende zuhören, nach dem Motto, liebt euch einander und alles wird gut. Sondern das ist Aufforderung innerhalb des engsten Jüngerkreises. Es ist die Liebe, wenn man das mal anschaut. Jesus sagt das ja kurz bevor er gekreuzigt wird. Sein Vorbild, das er gibt, ist ja die Liebe, die sich selbst opfert, die alles dran setzt. Heute sagt, die sich geopfert hat, er hat sich selbst geopfert. Davon, von dieser Liebe spricht Jesus. Interessant ist, dass wenig später noch einmal genau zu diesen selben 11 Jüngern spricht. Wahrscheinlich kennt jeder diese Stelle aus Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich habe mich gefragt, wie gehören eigentlich diese zwei Teile zusammen, die eigentlich kurz nacheinander gesagt wurden? Das ist ja zeitlich gar kein so großer Unterschied. Und ich denke, der erste Teil, das in Johannes steht, da geht es darum, die Liebe untereinander in der Gemeinde. Und das ist das Erkennungszeichen der Christen. Ein ganz wesentliches Fundament. Und ich glaube, wenn das nicht stimmt, da können wir reden, wie wir wollen, es wird schwierig. Mit unserem Handeln können wir das, was wir sagen, unterstreichen, so hat es mal jemand gesagt, oder wir können das, was wir sagen, durchstreichen. Also mit unserem Handeln, mit dem, wie wir tun, das ist Grundlage auch für unsere Evangelie, wenn wir weitergeben, was uns treibt, was uns wichtig ist. Aber das mit Worten weitergeben, das ist das, was den anderen um uns herum ermöglicht, Zugang zu bekommen, zu verstehen, uns nahe zu kommen, um überhaupt mal die gute Botschaft zu hören. Und für diesem Bekenntnis sind wir eingeladen. Was ist die Folge des Bekenntnisses? Ich denke, in jedem Leben gibt es zwei ganz besonders faszinierende Momente. Zum einen, wenn es in unserem eigenen Leben Klick macht und wir verstanden haben, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und wir mit einer kindlichen Erwartung auf Jesus zugehen und sagen, Herr, danke, dass ich jetzt mit dir unterwegs sein darf. Wow, faszinierend, wenn man diese Freiheit mal spürt. Das vergeht manchmal wieder, manchmal muss sich wieder daran erinnern. Aber dieses Loslassen dürfen, dieses ganz abgeben dürfen, sich ganz in Jesus bergen. Und ich denke, ein zweiter faszinierender Moment ist, wenn wir genau das im Leben von jemand anderem sehen können, wenn das bei jemand anderem Klick macht. Ich werde es nie vergessen, in einem Kinderheim in Kenia, wo wir gearbeitet haben, wir hatten einen Jungen gehabt. Es war schwierig. Er hat uns das Leben schwer gemacht. Er war hart zu sich, zu den anderen. Er hat gestohlen, er war verschlossen. Nichts konnte ihn wirklich erreichen. Und eines Tages war er ganz anders. Ich habe nur meinen Chef gefragt, sag mal, was ist denn passiert? Er sagt, ja, der hat Jesus angenommen. So einfach und so schlicht kann Wahrheit sein. Gott gönnt jedem das ultimativ Gute. Er gönnt es dir und er gönnt es mir. Und das dürfen wir weitergeben durch unser Bekenntnis, durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen, durch das, wenn wir den Koffer schnappen und in die Mission gehen, durch das, wenn wir anpacken in der Gemeinde, wenn wo auch immer unser Platz ist, wenn wir das Megafon ergreifen und hier vorne stehen und das Wort weitergeben oder auch im Alltag die Bibel weitergeben, dazu möchte ich Sie einladen. Und Jesus hat uns ein faszinierendes Versprechen mit auf den Weg gegeben. Und er hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor unserem himmlischen Vater. Amen.
Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch, den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt und mit dem Erkennen auch das Bekennen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Habt eine gute Woche.